Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen bei Sozialgestaltung, der Podcast. Seit mehr als 30 Jahren steht die Seelbach und Teilhaber GmbH für exklusive Beratung und professionelle Dienstleistungen in der Pflegebranche. Das Unternehmen verbindet betriebswirtschaftliches Know-how mit fundierter Branchenkenntnis sowie langjährige Erfahrung in Strategie, Positionierung und Vermarktung. Zu den Kundinnen und Kunden zählen professionelle Pflegeunternehmen ebenso wie Institutionen, die sich in der Pflege engagieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Befragungen von Klientinnen und Klienten, Angehörigen sowie Gästen stationärer, ambulanter und teilstationärer Pflegeeinrichtungen. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen Pflegeeinrichtungen mit Mitarbeiterbefragungen und Zertifizierungen dabei, ihre Arbeitgeberattraktivität sichtbar zu machen. Denn wer sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren möchte, braucht nicht nur gute Arbeitsbedingungen, sondern auch eine klare Außendarstellung. Die AAP-Zertifizierung liefert konkrete Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung, stärkt die Präsenz am Arbeitsmarkt und zeigt echte Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Büro von Seelbach und Teilhaber befindet sich nahe dem Bergmann-Kiez in Kreuzberg, Berlin. Dort hat Olaf Seelbach unterschiedliche Unternehmen und Aktivitäten unter einem Dach gebündelt. Doch am besten erzählt er uns selbst davon. Herzlich willkommen heute im Podcast, Olaf Seelbach.
Liebe Daniele, lieber Lukas, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
Lukas möchte ich natürlich auch noch begrüßen. Hallo Lukas, mein Kollege Lukas Lamberts ist auch hier und wird das Gespräch heute mit Herrn Seelbach führen. Hallo Lukas.
Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Olaf, dass du dir heute nochmal die Zeit nimmst, bei uns im Podcast zugegen zu sein. Ein spannendes Thema, was uns auch natürlich aus Seiten der Betriebsträgersicht alle umtreibt. Wie attraktiv kann ich als Arbeitgeber in der Branche fungieren? Welche Möglichkeiten etablieren sich daraus oder lassen sich ableiten? Das ist so der Grund, warum wir heute hier zusammenkommen, um einfach mal zu schauen, was hast du durch deine jahrelangen Branchenerfahrungen und Mitarbeiterbefragungen für Erkenntnisse gewonnen, die wir natürlich auch in unseren Beratungsmandaten sehen, um dann idealerweise zusammen im Schulterschluss zu den entsprechenden Möglichkeiten zu kommen, welche Themen es gibt, um gemeinsam daran anzusetzen und unseren Zuhörern und Zuhörern entsprechende Handlungsempfehlungen auf den Weg zu geben. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich habe es jetzt auf der Messe, auf der Altenpflegemesse mitbekommen. Du warst ja dort zugegen in unterschiedlicher Funktion und auch mit dem Team von AAP im April 26 habt ihr eine kurze Online-Befragung oder dazu animiert, an einer kurzen Online-Befragung teilzunehmen. Wenn ich da richtig informiert bin, habt ihr sogar 238 Besucherinnen und Besucher gehabt, die der Einladung gefolgt sind und an der Befragung teilgenommen haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend mit den entsprechenden Ergebnissen dahinter. Magst du vielleicht einmal zur Einführung so ein bisschen einen Abriss darüber geben, was dort herausgekommen ist?
Ja, sehr gerne. Danke. Ja, wir hatten die Besucherinnen und Besucher der Messe gebeten, mal auszuprobieren, wie ist denn das, so eine Online-Befragung zu machen, und haben unsere Tools verwendet und haben einfach QR-Codes ausgehängt und verteilt und haben einfach mal 9 Fragen zur Arbeitgeberattraktivität gestellt und haben gefragt, wie schätzen Sie die Arbeit allgemein ein in der Pflege, wie schätzen Sie Ihren aktuellen Arbeitgeber ein, und nochmal gefragt, ob Sie irgendwie Abwanderungstendenzen haben, also ob Sie sich vorstellen können, den Job zu wechseln, also innerhalb der Branche oder aus der Branche rauszugehen. Und was sind ja immer ganz interessante Erkenntnisse. Es ist jetzt keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse dabei gewesen. Die meisten äußern sich doch relativ zufrieden, muss man sagen. Die Benchmark-Werte, wenn man so sehen will, sind etwas negativer als bei den normalen Mitarbeiterbefragungen, die wir machen, ohne das bewerten zu wollen. Dafür ist die Grundgesamtheit von 240 Befragten einfach zu klein. Es gibt Abwanderungstendenzen, aber es ist ja auch nicht so, dass man jetzt daraus sehen, alle wollen gehen. Und es gibt aber einen Punkt, der hat mich, ich will nicht sagen erschreckt, wir haben hier im Vorfeld auch ein bisschen gesprochen, was man erwähnt, und das ist etwas, was mir am Herzen liegt, was ich gerne erwähnen würde. Wir haben eine Frage gestellt, und unsere Fragen werden immer gestellt als Aussagen, die man dann auf einer Schulnotenskala beantworten soll. Also 1 trifft voll zu und 6 trifft gar nicht zu, und daraus gibt sich ein Score, den man so ein bisschen wie eine Schulnote sehen kann. Und wir haben die Frage gestellt, meine Vorgesetzten oder Vorgesetzten wertschätzen meine Leistung. Das hat insgesamt einen Score gegeben von 2,8 über alle Befragten. Das ist etwas schlechter als unsere Benchmark-Werte. Aber wenn man diese Befragen insgesamt sieht, ist es aber im guten Mittelfeld, also unauffällig. Aber was wirklich erschreckend ist, dass die 150 Auszubildenden, also die, die Pflege lernen, dass eklatant schlechter bewerten, und zwar mit einer 3,28. Und alle anderen Gruppen, von Hilfskraft bis Führungskraft, liegen alle über 2,8. Das hat mir zu denken gegeben, weil ich denke, Mann, das sind die, die kommen, das sind die, auf die wir doch unsere Pflege aufbauen müssen. Wenn wir sehen, dass aber die sagen, das ist jetzt nicht repräsentativ, es sind zu wenig, aber das war das wirklich auffälligste Einzelergebnis in diesen ganzen neuen Fragen, und das hat mich beschäftigt, muss ich sagen. Und deshalb war es mir auch ein Anliegen, das hier so zu sagen. Ich denke, wir sollten darüber nachdenken, oder jeder sollte darüber nachdenken. Es ist nicht immer einfach auszubilden, es ist schwierig, können wir gleich auch nochmal was zu sagen, Einarbeitung und Dienstplanung, all solche Geschichten, da gibt es viele Sachen. Aber das ist ein Thema, das wollte ich adressieren, das finde ich bemerkenswert.
Ja, das ist tatsächlich interessant und wie du schon richtig sagst, auch ein Stück weit erschreckend, denn das ist aufgrund der ja jetzt auch in den nächsten 10 Jahren massiven Austrittswelle in den Altersruhestand auch ein Thema, das sollte uns alle beschäftigen, und wo können wir dort eben entsprechend ansetzen. Und wir sehen natürlich auch beim Thema Organisationsstruktur und Management, dass eben viele Einrichtungen dort noch Entwicklungspotenzial haben und dann halt eben Themen wie Preboarding und Onboarding dann auch ein Stück weit zu kurz kommen und es eben an doch dann transparenten Entscheidungen und verlässlicher Kommunikation beziehungsweise den Beteiligungsmöglichkeiten der Führungskräfte, die dann präsent sind und unterstützend empathisch handeln sollten, fehlt. Ob ein Arbeitgeber weiterempfohlen wird, und das spricht sich natürlich dann auch in der Generation Alpha, die sie jetzt auch auf den Markt kommt, dann auch schnell herum, gerade über Social Media, und hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, wie die Mitarbeitendenführung und die Zusammenarbeit der Unternehmenskultur tatsächlich dann auch gelebt wird. Bis hin zu einem positiven Employee Experience-Thema, was auch meines Erachtens zunehmend zum wichtigsten Erfolgsfaktor der modernen Pflegeunternehmen sein sollte. Also von daher spannend. Gab es weitere Themen, die so herausgestochen sind in dem Kontext? Wir haben uns ja auch vorab ausgetauscht und überlegt, wie könnten wir das heute hier thematisch auch ganz gut abbilden und dahingehend einfach mal so einen Branchentrend beziehungsweise so eine Auswertung aus den Befragungen verallgemeinert mal zu präsentieren. Gibt es weitere Themen, die euch in euren Auswertungen immer wieder präsent werden, die sich vielleicht auch verbessert haben im Laufe der letzten 5 oder 10 Jahre, beziehungsweise Themen, die auch immer wieder gleichbleibend von Herausforderungen betroffen sind?
Das ist übrigens ganz interessant. Es gibt keine großen Entwicklungen. Also wo wir eine Entwicklung sehen, ist bei einem Thema, bei der normalen AAP-Befragung stellen wir 35 verschiedene Aspekte zur Bewertung in 4 Themenbereichen. Und immer traditionell waren die negativsten Ergebnisse früher, wir machen das ja seit 2012, waren immer zum Gehalt. Tariftreuegesetz hat da natürlich seinen Beitrag geleistet. In den Benchmark-Daten ist es immer noch das negativste Einzelergebnis, aber da haben wir eine Entwicklung bemerkt. Sonst muss man sagen, sind die Entwicklungen eher nuanciell? Es sind die alten Themen, die immer wieder da sind. Und das ist dann eher individuell. Also im Gesamttrend, ich meine, wir haben jetzt fast 100.000 Menschen, die in der Pflege arbeiten, befragt in fast 2.400 Projekten. Das ist eine relative Konstanz in vielen Geschichten. Ich nehme nochmal dieses Thema auf, was wir jetzt hier aus dieser Messebefragung hatten. Das spiegelt sich auch in den Gesamtdaten wieder. Also wenn man so Gesamtauswertungen macht, kann man natürlich so Top- und Flop-Listen machen. Also was sind die 4 positivsten Scores, die rauskommen? Was sind die 5 negativsten? Und der drittnegativste Wert, und das ist der nach diesen beiden Fragen zum Gehalt, ist das Thema Einarbeitung. Also wie läuft Einarbeitung? Dass die Neuen willkommen heißen, sage ich mal, im größeren Stil, das ist etwas, wo wirklich Potenzial ist und wo in den Befragungen immer wieder deutlich gesagt wird, Leute, das muss besser laufen, so geht's nicht. Es ist allen klar, wie wenig Zeit da ist, aber wenn man sich da keine Mühe gibt an dieser Stelle und die Erwartungen dieser neu Hinzukommenden so enttäuscht, dann darf man sich am Ende auch nicht wundern, wenn die Schwierigkeiten nicht abnehmen, sondern zunehmen. Das ist ja die Chance, die man hat, wenn neue Leute reinkommen, dass man denen zeigt, hey, das lohnt sich hier zu bleiben, das lohnt sich hier zu arbeiten. Der Beruf macht Spaß bei neuen Mitarbeiterinnen oder neuen Kolleginnen und Kollegen. Das ist hier ein Laden, wo es sich lohnt zu arbeiten. Hier macht es Spaß, wir sind gut und wir wollen, wir haben Schwierigkeiten, keine Frage, aber wir wollen. Bleiben wir bei der Bemerkung von vorhin. Ich halte das für bemerkenswert und beachtenswert. Und das ist das, was man vielleicht lernen kann aus solchen Daten, dass man hier ein größeres Augenmerk hinwirft.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Die Ausbildungszahlen steigen jetzt natürlich nicht in dem Kontext, dass wir auch irgendwann einen demografischen Wandel bedingt eine Lösung finden, aber sie steigen zumindest erfreulicherweise. Aber die Abbruchquoten gerade in den ersten 1 bis 2 Lehrjahren sind dann auch entsprechend leider immer höher geworden in den letzten Jahren. Und wie du schon sagst, gerade die ersten Wochen und Monate entscheiden maßgeblich darüber, wie neue Mitarbeitende ihren Arbeitgeber wahrnehmen. Und auch in vielen Pflegeunternehmen fehlt es halt immer noch an strukturierten und zielgerichteten und wertschätzenden Einarbeitungskonzepten, aber nicht nur an Konzepten, sondern auch ein tatsächliches Doing dahinter.
Ich wollte gerade sagen, Lukas, wenn ich dich da unterbrechen darf an dieser Stelle, wir machen ja ab und zu, dass man etwas detaillierter in Fragen reingeht. Und wir haben mal was zur Einarbeitung gemacht in einem anderen Setting für eine Gruppe von Kunden und haben mal in 20 Einrichtungen Spezialfragen gestellt und sind auf diese neuralgischen Punkte mal etwas tiefer eingegangen. Und bei der Einarbeitung kam ganz eindeutig raus, es liegt nicht am Konzept. Aus der Datenlage kann man eindeutig sehen, das ist nicht das Problem, dass es vernünftig konzipiert ist, vernünftig gemacht ist und vernünftig strukturiert ist. Es ist schlicht und einfach die Zeit, die fehlt. Ich meine, es sagt sich immer so einfach hier aus der theoretischen Lage, nehmt euch mehr Zeit. Es muss sich schon klar sein, wie es ist. Aber Einarbeitung braucht eben eine gewisse Zeit und die muss eingeplant werden. Und die Datenlage sagt eindeutig, das ist das Problem. Es ist nicht das Problem der Struktur, es ist nicht das Problem der Papiere, es ist nicht das Problem der Konzepte. Es ist das Problem, dass es konsequent umgesetzt wird. Also dass im Endeffekt die Dienstplanung so strukturiert ist, dass das eben möglich ist und nicht hinten runterfällt.
Absolut, ja, genau. Also ich finde, ein Konzept ist trotzdem wichtig, damit man es irgendwo wiederfindet. Aber du hast natürlich völlig recht. Es wird halt einfach in der Praxis kaum umgesetzt. Warum ist das so? Weil zum Beispiel, ich kenne das ja noch aus meiner eigenen Erfahrung von früher, weil man eben als Mitarbeiter häufig viel zu schnell in den Alltag integriert wird. Für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sei es Pflegeassistenten, Pflegehilfskräfte bis zu Pflegefachkräften, ist es völlig klar, wenn ein Azubi kommt, der wird von Tag 1 komplett mit eingeplant, ohne dabei an die Hand genommen zu werden, ihm was zu zeigen, weil die Zeit fehlt. Mit Sicherheit der Punkt, warum das so ist. Aber auch ein klarer Ansprechpartner oder fester Einarbeitungsplan, an dem man sich zum Beispiel entlang orientiert, das meine ich dann wieder im Kontext zu einem Konzept, dazu führt, dass eben Unsicherheit, Überforderung, im schlimmsten Fall eben auch wieder Fluktuation dann die nächsten Schritte sind. Und da ist halt eben ein professionelles Onboarding mit einem Mentorenprogramm und dann eben idealerweise definierten Einarbeitungsphasen, wenn sie dann auch umgesetzt werden und dann eben den entsprechenden Feedbackgesprächen dahinter, die regelmäßig stattfinden, nicht nur für die fachliche Integration, sondern auch für die emotionale Bindung an den Arbeitgeber absolut notwendig. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Punkt, um zunächst einmal auch die potenziellen Mitarbeiter zu binden und sie dann auch in die Einstellung zu überführen langfristig.
Kann man ganz schön verbinden übrigens mit einem anderen Punkt, den die Datenlage ziemlich schön sagt, Dienstplanung. Das ist nämlich was Ähnliches. Gute Planung, auch hier wiederum aus der Datenlage gesprochen. Das Einspringen ist hier das große Problem, ne? Also die Nichtverlässlichkeit des Dienstplanes. Und es scheint wirklich in ganz, ganz vielen Einrichtungen Einspringen immer noch nicht eingeplant ist als das Normale, was es ja ist. Ich meine, wenn da 50 Leute arbeiten, dass da 2 nicht zum Dienst kommen, ist ja eher nicht der Ausnahmefall, sondern der Normalfall. Und dass dann jeden Tag an vielen Stellen neu experimentiert wird, wie füllen wir jetzt die Lücke, statt Systeme zu bauen. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, die diesen Normalfall eben auch zu einem normalen organisatorischen Thema machen. Auch das ist etwas, was ganz klar bemängelt wird in den Befragung. Es ist ein Problem, das ist da, es löst sich nicht dadurch, dass wir uns jeden Tag ans Telefon setzen und fragen, wer kommt denn jetzt bitte heute zum Dienst? Ne? Das ist keine Planung.
Um Gottes Willen, genau. Und das macht ja auch langfristig die Mitarbeiter mürbe. Ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle öfter mal gesagt und das ist ja auch nichts Neues. Aber wenn man dann eben in seinem 2-wöchigen Wochenend frei jeden Tag angerufen wird und man sagt, sorry, ich habe heute nun mal private Termine und das macht man dann aber regelmäßig, dann hat man natürlich auch im Team irgendwann schlechte Karten. Und das ist aber so ein Teufelskreis, aus dem müssen wir raus. Und von daher könnte ein Ansatz sein, Das geht nicht bei ganz kleinen Trägern mit irgendwie ein oder zwei Einrichtungen, aber könnte natürlich die Etablierung eines Springerpools sein. Das, was ich auch auf der Altenpflegemesse in Essen zum Thema Burnout auch nur so ein bisschen angeteasert habe, da sei jedem empfohlen, mal zu schauen. Es gibt ein Gutachten der Hochschule Kempten in der Pflege, wo 75 Einrichtungen beispielsweise mit 32 erprobten Springer-Konzepten im Modell dann letztlich dazu geführt haben, dass 78% der Belegschaft eine deutlich höhere Entlastung verspürt haben. Und die Mitarbeiterzufriedenheit selbstverständlich dann stark anstieg und die Leiharbeitskräfte bzw. die Arbeitnehmerüberlastung dann kein Thema mehr waren oder so weit reduziert werden konnten, dass sie dann entsprechend jetzt auch in den nächsten Dekaden dann auch komplett ausgeschwemmt werden. Und man muss sich darüber klar werden, dass man da auch etwas Geld in die Hand nehmen muss, denn gerade vielleicht auch jüngere Pflegekräfte und Assistenzkräfte, die bereit sind oder noch alleine leben, noch keinen Familienkontext haben, dass die aber auch natürlich dann monetäre Entlohnung haben möchten, entsprechend mit Springerprämien. In diesem Gutachten wird davon gesprochen, dass irgendwie 5% der Belegschaft vielleicht als Springer vorzuhalten sind, die auch teilweise refinanziert werden können, je nach Bundesland, und die dann eben entsprechend erstmal eingesetzt werden, wenn dann Personalressourcen fehlen an der einen oder anderen Stelle. Und das idealerweise einrichtungsübergreifend im Kontext. Auch das lässt sich verhandeln mit den Kostenträgern beziehungsweise mit den Behörden. Und so kann man zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass wir entsprechend hier diese Dienstplangestaltung auch nochmal ein Stück weit besser hinbekommen, dass sie verlässlich ist und dass sie dann auch entsprechend dafür Sorge trägt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit steigt. Weiterer wichtiger und elementarer Punkt ist das, was du eben gesagt hast, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen, zu Eingang diese tarifliche Geschichte durch das GVBG bedingt, also die Tarifanpassungen. Ich glaube, dass Gehalt und Sozialleistungen im Wettbewerbsvergleich halt oftmals weiterhin nicht als ausreichend und transparent oder attraktiv wahrgenommen werden, weil das Problem eben nicht ausschließlich in der tatsächlichen Vergütung liegt, die ja inzwischen eigentlich angeglichen sein sollte, sondern häufig in der mangelnden Kommunikation dahinter, zum Beispiel auf Karriereseiten oder in den Stellenausschreibungen. Keine konkreten Angaben zu Gehaltsstrukturen oder Zuschlägen beziehungsweise zu den Entwicklungsmöglichkeiten oder den Zusatzleistungen gegeben werden und sich das aber die Bewerber eigentlich wünschen, um eben nachvollziehbare Informationen über diese Gehaltsstufen und den Benefits natürlich, die da auch hinterstehen, über den Karriereperspektiven zu bekommen. Transparenz schafft halt auch Vertrauen und Vertrauen ist eben ein entscheidender Faktor, gerade im Recruiting-Prozess. Das war mir nochmal wichtig, das ergänzend dazu zu sagen, warum das immer noch so mitschwört. Ist auch historisch bedingt über diese monetären und nicht monetären Anreize gesprochen wird oder das nach außen getragen wird von Seiten der Träger.
Wobei das Gehalt am Ende nicht das Entscheidende ist. Es muss vernünftig bezahlt werden. Es sollte Transparenz herrschen, überhaupt keine Frage. Aber ich kann gleich nochmal zu zwei, drei Sachen berichten, was die Leute am meisten interessiert von ihren Arbeitgebern. Das ist nämlich ganz interessant. Also wo sie die größte Wertschätzung drauf gelegt wird, was den Mitarbeitenden wirklich wichtig ist bei einem Arbeitgeber. Das ist ganz spannend, finde ich.
Zukunft gestalten im betreuten Wohnen.
Beim Kongress Betreutes Wohnen 2026 bringt die Sozialgestaltung führende Branchenköpfe zusammen. Im Fokus stehen innovative Wohn- und Betreuungskonzepte, Digitalisierung, Finanzierung und tragfähige Strategien für morgen.
Ein besonderes Highlight? Die exklusive Vorstellung der aktuellen Studie zum betreuten Wohnen.
Freuen Sie sich auf hochkarätige Vorträge, praxisnahe Einblicke und intensiven Austausch. Am 26. November 2026 mitten im Herzen von Frankfurt am Main.
Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, wie soziales Wohnen wirtschaftlich, wirksam und wohnortnah gestaltet werden kann.
Den Link zur Anmeldung finden Sie direkt auf unserer Startseite unter www.sozialgestaltung.de.
Bei unseren Befragungen in erster Linie ist das ja Mittelwertbildung. Ne? Man hat eben die Aussagen von 1 trifft voll zu bis 6 trifft gar nicht zu und dann gibt es dazu Scores. Das gibt dann so Top- und Flop-Listen. Ne? Gesundheitsfürsorge ist übrigens auch noch was, wo wirklich Mitarbeitende deutlich sagen, um das noch dahinter zu schieben, was sind die Handlungsempfehlungen, wenn man konkreter ableiten will. Gesundheitsvorsorge, vor allen Dingen individuelle Gesundheitsvorsorge ist etwas, was auch immer noch sehr stark angemerkt wird, dass es hier Potenziale gibt, die Arbeitgeber heben sollten. Aber unabhängig jetzt von diesen Einzelpunkten ist es ja so, dass uns die Mittelwertbildung nicht sagt, was ist denn das Relevante oder was ist jetzt das, was für mich einen Arbeitgeber attraktiv macht. Also wenn ich jetzt so 30 Items habe oder 35 Items, was ist denn das, was den Mitarbeitern wichtig ist? Es gibt mathematische Verfahren, wie man sich dieser Sache widmen kann und das haben wir mal angewendet und dann berechnet man sogenannte Treiberwirkungen. Das muss man sich so vorstellen, man hat so eine Zentralfrage, das ist bei uns, ich würde meinen Arbeitgeber weiterempfehlen. als Arbeitgeber, Freunde und Verwandten. Und jetzt kann man die anderen darauf berechnen, es gibt 100% Relevanz und die werden jetzt auf alle Items verteilt. Und wenn man das tut, dann kommt dabei raus, dass 10%, also ein Zehntel auf das Item kommt, unsere Einrichtung hat ein hohes Ansehen als Arbeitgeber. Und weitere 9%, 9,6 gehen auf, verfügt über Besonderheiten, die sie als Arbeitgeber auszeichnet. Und nochmal 9% auf unsere Einrichtung nach innen genauso, wie sie nach außen auftritt. Also im Endeffekt scheint Mitarbeitenden aus der Datenlage die Haltung des Arbeitgebers. Also für wen arbeite ich? Kann ich auf meinen Arbeitgeber stolz sein? Kann ich mich damit identifizieren? Ehrlichkeit und Transparenz, Authentizität. Das ist etwas, was Mitarbeitenden viel, viel, viel wichtiger ist, als die meisten Leute glauben. Also das ist immer so eine Empfehlung, oder das sollte eine Empfehlung sein, dass abgesehen von den ganzen operativen Themen, die wir jetzt erwähnt haben, Einarbeitung, Gesundheitsfürsorge, Gehalt, all diese Sachen, aber die Haltungsfrage im Endeffekt, zumindest aus der Datenlage, ich will nicht sagen relevanter ist, aber eine massiv höhere Relevanz besitzt als viele Einzelpunkte, die es zu verbessern gibt. Und das fand ich eine der interessantesten Aspekte oder Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahren aus diesen Daten gewonnen haben. Das fand ich echt spannend. Das kann man nur mit großen Datenmengen machen. Falls jetzt eine einzelne Einrichtung zuhört, das würde ich gerne bei uns auch machen. Da muss ich leider den Zahn ziehen, weil das geht nicht. Also es geht nur mit größeren Datenmengen. Bei größeren Trägergruppen kann man das machen. Aber es geht leider nicht auf der Einzelebene, weil das braucht einfach eine entsprechende Datenlage, um hier in Signifikanzniveaus zu kommen, dass man darüber Aussagen treffen kann.
Die Wahrnehmung haben wir auch. Wir haben zahlreiche Einrichtungen, die nach außen moderner, wertschätzender und innovativer auftreten, als sie intern tatsächlich dann von der Belegschaft wahrgenommen werden. Das ist das eine. Und andererseits gibt es aber auch natürlich Einrichtungen, die genau da noch Optimierungspotenzial haben, auch ihre inneren Werte nach außen zu tragen. Und ich denke mal, diese Diskrepanz zwischen Außendarstellung und gelebter Realität wirkt sich dann letztendlich auch negativ auf die Glaubwürdigkeit und die Arbeitgebermarke aus. Besonders wirkungsvoll können nämlich dann auch echte Mitarbeitereinblicke, beispielsweise durch Mitarbeitervideos, die authentisch sind, oder sogenannte Pflegeinfluencer, die dann tatsächlich den Pflegealltag realistisch, sympathisch und auch nahbar darstellen, geben. Und solche Formate schaffen dann letztendlich auch Vertrauen. Die Identifikation und die, ich nenne es mal, emotionale Nähe und Bindung sowohl bei den potenziellen Bewerbern als auch innerhalb der Belegschaft dann nach außen zu tragen. Und dann auch vielleicht, dass die Pflegeunternehmen zudem über besondere Stärken als Arbeitgeber verfügen, die sich eben im Rahmen auch des Employer Brandings auszeichnen lassen und das entsprechend nach außen kommunizieren, so dass eben dann auch familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, die vielleicht schon gelebt werden, aber auch die Fortbildungsangebote, die BGM-Maßnahmen, also die Gesundheitsfürsorge, von denen er eben sprach, bis hin zur Führungskultur und den vielleicht auch innovativen Versorgungskonzepten der Arbeitgeberkommunikation hinterherstehen und nicht nach außen getragen werden. Und ich denke, da könnte man auch noch mal ein Stück weit ansetzen im Kontext zu sozialen Medien und digitalen Recruiting-Kanälen. Da reicht es eben nicht aus, lediglich irgendwie Stellenanzeigen zu veröffentlichen, sondern Arbeitgeber sollten und müssen auch eben sichtbar und erlebbar und emotional greifbar werden. Und das kann man dann zum Beispiel auch wiederum im Recruiting-Prozess generieren, indem man zum Beispiel mit einer Schnellbewerbung punktet. Also so ein One-Click-Verfahren, was aber auch wiederum bedingt, dass man dann natürlich relativ schnell, idealerweise innerhalb von 12 oder 24 Stunden, antwortet auf diese Thematik und das nicht ins Leere laufen lässt. Und dann kann man im Nachgang immer noch nach dem Erstkontakt oder Zweitkontakt dann entsprechend die Formalitäten, die dann in dem Bewerbungsprozess dann auch obligatorisch sind, das kann man dann im Nachgang immer noch einholen. Das sind auch Werte, die dann eben neben den Grundsätzen und Werten und dem eigenen Leitbild des Arbeitgebers nach außen transportiert werden sollten, auch nochmal mit den sinnorientierten Werten und der Haltung und der Glaubwürdigkeit im Alltag punkten kann.
Das würde ich nochmal an einer Stelle auch nochmal mit Daten akzentuieren. Wir haben ja 4 Themenbereiche beim attraktiven Arbeitgeber. Pflege, die Qualität der Arbeitsbedingungen, den Auftritt nach außen, die Führung durch Mitarbeitende und das Profil gegenüber Wettbewerbern. Und in dem letzten Block, das sind 50% der Treiberwirkung, ist in diesem Profil gegenüber Wettbewerbern, also in der strategisch externen Perspektive. Um das nochmal zu akzentuieren, wie wichtig das ist. Was ich gerne noch erwähnen würde, man erwähnt ja immer nur die kritischen Punkte, mindestens so wichtig und übrigens auch gerade, wenn man eine Befragung durchführt in einem Unternehmen, man sollte nicht vergessen, dass eine Befragung zum Glück auch meistens recht positiv ausfällt und sehr viel Raum für Lob auch bietet. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis. Du hattest ja nach Veränderungen über die Datenlage über die Jahre gefragt. Auch da verändert sich nicht viel. Es war immer so, dass die positivsten Bewertungen die Vorgesetzten bekommen. Also, dass die gut erreichbar sind, dass die professionell sind. Das ist etwas, was sich durchzieht durch alle Befragungen. Und wir haben ja, wie gesagt, 2400 Projekte. Also, als wir angefangen haben 2012, 2013, da hatten wir das Problem, dass natürlich nur die, oder nicht nur, aber hauptsächlich die mitgemacht haben, die besonders gut waren. Und das verändert natürlich eine Datenlage. Wir haben fast für alle großen Gruppen inzwischen gearbeitet, wo dann auch alle Häuser einer großen Gruppe befragt werden, wo man eben dann auch einen guten Überblick und einen guten Durchschnitt bekommt. Und das ist ein großes Thema. Und was mich sehr freut, auch aus einer persönlichen Geschichte heraus, auch eines der besten Items, die bewertet werden, ist, Mitarbeiter werden gleichberechtigt und fair behandelt, unabhängig von Geschlecht, Nationalität und Behinderung. Ich meine, wir sind in einer Branche, die im Gegensatz zu anderen Branchen mit einer hohen Internationalität behaftet ist, mit einer hohen Emotionalität im Umgang. Und trotzdem scheint das Miteinander hier recht gut zu funktionieren. Also ich will damit nicht irgendwelche Schwierigkeiten negieren, die es definitiv gibt, aber das finde ich schön, dass es eben auch so eine Datenlage eben nicht nur Probleme aufruft, sondern eben auch Lob aufruft und die, die in die Verantwortung gehen, dass denen auch mal auf die Schulter geklopft wird und sagt, hey, ihr macht das eigentlich ganz gut, also aus der Gesamtsicht heraus, und das ist doch mal ein positives Zeichen.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Das ist auch klasse und motiviert auch die Träger und die Führungskräfte entsprechend, das auch weiter so zu leben. Und das ist auch genau, wie du richtig sagst, ganz, ganz wichtig, weil wir werden auch nicht drum herum kommen, weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland zu rekrutieren oder aber auch entsprechend Mitarbeiter in Deutschland mit Migrationshintergrund zu vereinen. Und ich glaube auch, dass natürlich die Leute beziehungsweise die Arbeitnehmer, die in dem Kontext Sozial- und Gesundheitswirtschaft unterwegs sind und arbeiten, schon ganz hohes Selbstverständnis genau für diese Themen haben. Von daher ist es schön zu sehen, dass das etwas ist, was schon gelebt wird und dass die Integration dahingehend auch schon gut anläuft, ja. Was ich auch noch mal ganz gerne mit so auf die Agenda bringen wollte, da weiß ich gar nicht, inwieweit ihr Erfahrungswerte habt. Ich habe jetzt auch im Kontext der Medien und auch im Kontext der Altenpflegemesse in Essen vom DRK Sangerhausen e.V., der ja im Oktober letzten Jahres erfolgreich die 4-Tage-Woche mit 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich eingeführt hat, gehört, dass das echt eine nachgefragte Methode ist, die bei immer mehr Betriebsträgern auch idealerweise gerne implementiert werden möchte. Was sich natürlich erstmal surreal anhört, 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, aber ich glaube auch ein echter Gamechanger für das Personalwesen und aber auch insbesondere für die Personalentwicklung sein kann. Und dort hat nämlich der Vorsitzende, Herr Klaus, nach der erfolgreichen Umsetzung in der Pilotphase zu dem Ergebnis gekommen, dass die vertraglich geregelte Arbeitszeit nicht entscheidend ist, sondern eben die tatsächlich geleistete Arbeit. Und wenn man dann eben sieht, dass dort die Mitarbeiterfluktuation auf 0,5% gesenkt werden konnte im ersten Quartal 2026 oder eben auch so Themen wie, dass 25 Initiativbewerbungen mehr pro Monat eingehen beziehungsweise dass ausgeschriebene Stellen zwischen 25 bis 35 Bewerbungen registrieren und im Helferbereich sogar noch deutlich mehr, bei den Verwaltungsstellen sogar noch mehr, ist das natürlich auch eine Thematik, die man auch nochmal durchdenken sollte, ob das nicht für den einen oder anderen Träger so umsetzbar ist. Das heißt aber auch, man muss dahingehend natürlich beachten, dass eine 32-Stunden-Woche nicht isoliert irgendwie betrachtet werden darf, sondern dass das Ergebnis zahlreicher, struktureller, aber auch organisatorischer Veränderungen mit sich bringt und das in der Praxis als ähnliches Modell erstmal auch umzusetzen ist und daher eben die Prozesse, Strukturen und die Führungsprinzipien auch grundlegend neu gedacht werden müssen.
Ich würde es gerne aufnehmen und zwar gar nicht in dem speziellen Sinne, weil natürlich ist das ein hochinteressantes Projekt, was hier ja auch gut funktionieren will. Aber nochmal aus unserer Datenlage. Eines der am meisten bemängelten Dinge, hat meine Einrichtung Besonderheiten? Was antwortest du denn jemand, der dich fragt, warum soll ich eigentlich hier arbeiten und nicht beim Nachbarn? Und darauf sollte ich eine Antwort haben. Das kann sein, weil wir hier eine 32-Stunden-Woche haben. Das kann aber was ganz anderes sein. Ich glaube, das ist etwas, wo noch großes Potenzial in der Branche ist, dass man sich überhaupt Gedanken macht über dieses Thema, für was stehe ich? Was ist meine Besonderheit? Warum lohnt es sich, bei uns zu arbeiten und nicht woanders? Oder was machen wir besser als andere? Gar nicht unbedingt besser. Es muss ja nicht immer alles für alle gut sein. Ne? Vorhin die von dir genannten Springer-Pools oder die 32-Stunden-Woche. Es gibt bestimmt Träger, die gute Gründe haben, das nicht einzuführen, weil das eben aus welchem Grund auch immer hier nicht passt. Da gibt es aber vielleicht ganz andere Dinge, die dort passen würden. Und das wäre etwas, was mir wichtig wäre, dass man das sozusagen sieht. Und das zeigt ein bisschen auch die Datenlage. Das ist gar nicht so dieses, man muss das oder das tun, sondern man muss sich damit beschäftigen, bestimmte Dinge zu tun. Und dann kann man natürlich über solche Tools wie Befragungen sowas rausfinden, hat das gefruchtet. Vielleicht noch einen Gedanken dazu, zu dieser Vielseitigkeit. Was auch zeigt, wie vielseitig Arbeitgeberattraktivität ist. Auf unserer Homepage kann man eine Rubrik finden unter Weiteres, 3 Fragen an. Wir haben inzwischen, ich glaube, 20 oder 30 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von großen Einrichtungen, von Kunden von uns gefragt, beantwortet doch mal 3 Fragen. Und eine davon ist, was hat denn am meisten gefruchtet, was ihr eingeführt habt? Und das ist völlig unterschiedlich. Da hat jeder was anderes geschrieben. Das ist spannend. Das zeigt auch dieses Herauskitzeln einer Besonderheit, dieses Herausfinden, was ist für uns das Richtige? Das läuft unter Employer Branding, Arbeitgebermarke. Sowas herauszuarbeiten, das ist, glaube ich, das große Thema. Oder es wird ein großes Thema bleiben einfach, weil da ist am Ende das, wo sich gute Arbeitgeber eben von weniger guten abgrenzen können und eben auch Potenziale haben. Und zwar völlig unabhängig davon, von dem ganz konkreten Projekt, sondern eher von dieser Idee, wir müssen etwas schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir erkennbar sind. An bestimmten Stellen müssen wir eben besonders gut sein und nicht nur Durchschnitt. Und was immer das sein mag, das kann völlig unterschiedliche Dinge sein. Aber grundsätzlich diese Haltung, ich muss irgendwo gut sein, ich muss irgendwas machen, wo ich herausragend bin, wo es Leute zu mir lockt. Da ist noch viel Potenzial.
Ich könnte jetzt noch viele weitere Maßnahmen nennen. Klar, die Vorschläge oder die Themen, die ich eben ansprach, die sind natürlich nicht auf jeden Träger immer wieder so umzusetzen und es drückt der Schuh an verschiedensten Stellen und man sollte in sich gehen und das kann man nämlich sehr, sehr schön mit einer Mitarbeiterumfrage machen, mal herausarbeiten und die Belegschaft eben ins Boot holen. Wo seht ihr denn noch Potenzial, um uns eventuell auch nochmal deutlich sichtbarer, aber auch eben entsprechend der Normen und Werte und der Unternehmensstruktur auch nochmal zu verbessern und die Attraktivität zu steigern, um halt letztendlich auch im Wettbewerb oder bei den Marktbegleitern auch nochmal hervorzuheben. Von daher fand ich das jetzt auch nochmal ein ganz schönes Schlusswort. Wenn du sonst keine weiteren Aspekte mehr hast, die wir hier noch teilen sollten, würde ich sagen, können wir gerne damit abschließen.
Sehr gerne.
Ich möchte mich recht herzlich nochmal für deine Zeit bedanken, dass du uns Einblicke gegeben hast aus euren Umfragen. Und ihr seid ja auch wirklich renommiert. Und was ich auch immer ganz toll finde, wenn ihr das Siegel attraktive Arbeitgeberpflege vergibt, kann man das natürlich auch dafür nutzen, um regional aus Vermarktungssicht zum Beispiel sich so ein Patch auf die Fahrzeugflotte des ambulanten Pflegedienstes beispielsweise dann zu kleben. Im Kontext der Sichtbarkeit auch nochmal anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern potenziellen zu zeigen, hey, hier ist ein attraktiver Arbeitgeber. Der hat es echt verstanden, der hat was aus sich gemacht, der hat versucht, sich auch da nochmal neu aufzustellen, neu zu definieren. Und das ist mit Sicherheit auch etwas, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier auch nochmal mit auf den Weg geben sollten, das zu tun.
Da kommen wir zu dem guten alten Marketing-Klassiker. Tue Gutes und sprich darüber. Es reicht nicht nur, ein guter Arbeitgeber zu sein, man muss es auch kommunizieren. Und danke für den Werbeblock an dieser Stelle.
Das gehört ja mit dazu. Aber ich finde es wichtig, weil man sollte ja irgendwie auch das Ganze nach außen tragen. Das ist für mich immer auch einer mit der wesentlichen Themen. Es gibt eben einfach viele Betreiber und Unternehmen, Pflegeunternehmen, die tun so viel Gutes schon und tragen es aber nicht immer entsprechend unbedingt nach außen. Und das sei nochmal der Appell hier in die Branche gesagt. Macht das. Schaut intern in euch hinein, welche Themen ihr habt, die ihr nach außen tragen könnt und geht es an.
Und in diesem Zusammenhang, wenn ich mir das Schlusswort dann doch noch erlauben darf, ein zusätzliches. Wir haben Durchschnittswerte bei den Mitarbeitern von 2,3, 2,4 über jetzt fast 100.000 Befragte. Es kommt selten was wirklich Schlechtes bei raus. Es kommt wahnsinnig viel raus, mit dem man auch nach innen und außen sagen kann, hey, eigentlich ist es richtig gut, was wir machen. Und es ist an vielen Stellen gut. Es gibt einzelne Punkte, wo wir was vielleicht verbessern können. Aber die grundsätzliche Haltung ist doch meistens, die bei den Befragen rauskommt, das ist ziemlich gut. Und diese Angst, die viele Leute davor haben, ehrlich zu fragen, anonym zu fragen, die ist wirklich unberechtigt. Auch das zeigt die Datenlage. Von daher wünsche ich allen viel Erfolg, wie auch immer sie ihre Arbeitgeberattraktivität steigern möchten und steigern werden, wünsche ich einfach viel Erfolg bei der Arbeit. Das tut unserer Branche gut, wenn wir uns da alle mit beschäftigen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Olaf Seebach, und vielen Dank, Lukas, für dieses schöne Gespräch. Ich habe sehr gern zugehört und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Auf Wiederhören. Tschüss.
Wiederhören. Tschüss.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.